Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn eine Frau begrüßen, die noch in der Lage ist, für die SPD absolute Mehrheiten zu holen. 43,5%. Heute aber wollen wir nicht über diese Zahl reden, leider, sondern über eine, die deutlich weniger schön ist. Es gibt nämlich, und da wird es jetzt ernst, eine direkte Linie von den Vorgängen im großen Amerika hinein ins kleine Saarland, könnte man sagen. Wenn nämlich Trump in Washington erst Stahl und direkt danach Zoll sagt, dann schläft sie wahrscheinlich nicht so richtig gut. Denn solche Sätze zielen direkt ins Herzzentrum ihres Landes. Bei ihr zu Hause gibt es die Stahlholding Saar, 5 Milliarden Umsatz, vor allem aber, und das ist die entscheidende Zahl, 14.000 Arbeitsplätze. Was bedeutet das? Fragen an Anke Rehlinger, die Ministerpräsidentin. Herzlich willkommen, freue mich sehr.
Schönen guten Abend.
Ja, wie schaut dieser Mann darauf, einer der profiliertesten deutschen Ökonomen, auch Präsident, kein Ministerpräsident, aber Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, den wir fragen wollen, was zum wirklichen Problem für die Stahlarbeiter im Saarland werden könnte. Denn dieses Stahlwerk exportiert ungefähr 5% der Jahresproduktion jährlich in die USA. Die Frage ist das verkraftbar oder kommt die deutsche Stahlindustrie insgesamt jetzt richtig unter Druck, weil auch der asiatische Billigstahl auf den europäischen Markt drückt und damit auch auf den wichtigsten Arbeitgeber im Saarland. Er sagt, ist bemerkenswert, Stahl ist sowieso eine Dino-Branche und wir müssen uns sehr genau überlegen, wie viel davon wir in Deutschland noch haben müssen. Das klingt hartherziger, als es gemeint ist. Herzlich willkommen, Moritz Schularek. Freue mich sehr. Ja, und wir wollen die Chance nutzen, um über die Wende in der deutschen Migrationspolitik zu sprechen. Daniel Thüm, der heute unser Gast ist, forscht seit vielen Jahren zu diesem Thema, hat vor einiger Zeit schon, ich glaube im März, ein sehr lesenswertes Buch veröffentlicht mit Anleitungen, so schreibt er das, um Migration wirksam zu steuern. Endlich, würde man gerne sagen. Und es klingt auch in seinem Fall nicht wirklich beruhigend, wenn er mit Blick auf die Entscheidung zu den drei Somaliern, die an der polnischen Grenze zurückgerissen worden waren und jetzt trotzdem in Berlin sind, sagt, die Regierung ist gerade dabei, gegen eine juristische Wand zu fahren. Und das hat, sagt er, damit zu tun, dass der Innenminister, das Alexander Dobrindt, die Sache in der juristischen Begründung, Zitat, hat schleifen lassen. Wie kann so etwas passieren? Herzlich willkommen. Ja, und was sind die Konsequenzen daraus, wollen wir diesen Mann fragen, verantwortlich für die Berliner Redaktion von Politico, der, und das ist in dem Zusammenhang sehr interessant, der vor seiner Medienkarriere über Jahre hinweg in der Entwicklungshilfe gearbeitet hat, Stichwort Fluchtursachenbekämpfung, und der damals auch hier in der Sendung berichtet hat von sinnlosen Meetings und noch sinnloseren Tabellen, die bis zum Exzess ausgefüllt werden. Das Problem war nur und ist wahrscheinlich immer noch, am Ende hat kaum ein Afrikaner irgendwas davon. Und der jetzt sagt, dieses erste Urteil kann Dobrindt vielleicht noch ignorieren. Aber spätestens ab dem zweiten oder dritten wird es langsam eng. Herzlich willkommen, Gordon Ripinski. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen guten Abend in die Runde, auf die ich sehr gespannt bin. Frau Rehlinger, Ministerpräsidentin des Saarlandes sind Sie auch. Aber Sie sind auch stellvertretende SPD-Parteivorsitzende, was heute kein schöner Job ist. Was haben Sie gedacht, als Sie vom Manifest Friedenssicherung in Europa durch Verteidigungsfähigkeit, Rüstungskontrolle und Verständigung gehört haben, unterschrieben von Leuten wie Ralf Stegner, Herrn Mützenich und anderen? Wie ging es Ihnen da?
Naja, es war schon klar, dass das eine Debatte auslöst, aber vielleicht auch eine, die ja ein bisschen unter der Decke gehalten worden ist in der letzten Zeit. Es ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend, dass Rolf Mützenich und Ralf Stegner diese Position einnehmen und dass sie zu Papier bringen. Sicherlich kurz vor dem Parteitag ist das ein spannender Moment. Aber wir müssen eben auch...
Interessant, wie Sie das versuchen, schön zu reden hier. Ich trage Ihnen nochmal ganz kurz vor, was da drin steht. Ja, nur für den Fall, dass Sie es vergessen haben. Ja. Die fordern darin eine sofortige Kehrtwende in der Außen- und Sicherheitspolitik. Gespräche mit Russland als Alternative zur Aufrüstung der Bundeswehr und drängen darauf, die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen zu stoppen und erklären das 5%-Ziel der NATO für, ich zitiere, irrational. Es gibt einen Verteidigungsminister, den Sie auch kennen aus Ihrer Partei, der sagt, dieses Papier ist Realitätsverweigerung. Sehen Sie auch so?
Nun, ich habe gesagt, es gibt eine spannende Debatte, sicherlich, die das Papier jetzt auslösen wird.
Hat man Sie angerufen? Ob Sie auch unterschreiben?
Nein, man hat mich nicht angerufen.
Die machen das einfach so unter sich?
Ja, vermutlich. Ich hätte es jetzt auch wahrscheinlich nicht unterschrieben. Aber es ist jetzt auch erstmal nicht illegitim, bestimmte Meinungen erstmal in die Öffentlichkeit zu tragen. Ob sie dann alle mehrheitsfähig sind und eine ganz breite Unterstützung finden, das werden wir jetzt sicherlich noch mal sehen. Ich glaube, wir haben halt schon eine veränderte Lage, auch eine veränderte Lage gegenüber zum Beispiel den 80er Jahren, als all diese Debatten, zumindest auch was die Stationierung angeht, ja, schon mal geführt worden sind.
Ja, und jetzt fangen wir da wieder an.
Ja, das ist so, und wahrscheinlich müssen wir die Argumente einfach nochmal alle miteinander austauschen. Und ich bin schon klar dafür, dass wir die Verteidigungsfähigkeit ausbauen müssen, dass wir Russland die Stirn bieten müssen. Ich habe auch gar nichts dagegen, dass man das Argument vertritt, dass man miteinander reden muss. Jetzt ist allerdings eine Zusammenarbeit mit, sagen wir mal, Putins Russland gerade jetzt nicht der richtige Ansatz, würde ich mal sagen. Denn er bewegt sich ja außerhalb dessen, was man überhaupt als Grundlage nehmen kann.
Ja, aber wenn man das so liest, ist das alles irgendwie ziemlich anders. Haben Sie sich da mit Matthias Miersch abgesprochen? Der sagt das auch, man muss solche Debatten auch zulassen. Das sagt man dann immer, wenn irgendwie was ganz Abseitiges geäußert wird.
Es ist ja gar keine Debatte. Da steht ja Manifest drüber. Das ist ja eine Klarstellung, dass es so nicht weitergeht, eine vollständige Revision oder der Wunsch danach von allem, was SPD-Politik in der letzten Legislaturperiode mitgemacht hat. Das hat Rolf Mützenich übrigens damals maßgeblich mitgetragen. Und dieses Manifest lässt keine Tür auf für Debatten. Sie schlägt alle Türen zu. Ist übrigens auch geschichtsvergessen. Und es ist auch ein Angriff auf Lars Klingbeil, auf den Parteichef vor dem Parteitag, auf seinen Mittekurs, mit dem er natürlich auch sich qualifizieren möchte als Kanzlerkandidat. Und das ist ein massives Warnzeichen von vielen in der Parteilinken, auch ehemaligen, die sagen, lieber Lars, so geht's nicht weiter. Und ich würde das nicht unterschätzen.
Sag mal, ich habe ja gesagt, das löst Debatten jetzt aus. Und jetzt muss man mit den Argumenten auch noch mal arbeiten. Man muss
davon jetzt überzeugen. Damit fangen wir jetzt wieder an. Nach diesem Krieg, nach diesem ganzen Wahnsinn, der gezeigt hat, was für ein historischer Irrtum. Und ich werfe Ihnen das schon gar nicht vor. Ich werfe es noch nicht mal der SPD vor. Aber sag mal, wenn wir uns ehrlich machen, müssen wir sagen, wir haben da einen historischen Fehler gemacht mit dieser Gasabhängigkeit von Russland. Wir haben einen historischen Fehler gemacht, uns sozusagen dermaßen in die Hände dieser Leute zu begeben. Und jetzt fangen wir sowas wieder an?
Ja, wir müssen offensichtlich damit anfangen. Und es ist ja nicht nur die Meinung derer, die das jetzt unterschrieben haben, sondern es gibt auch viele Leute in Deutschland, die Sorge haben, zum Beispiel bei der Raketenstationierung. Also muss ich es doch aufgreifen. Und es ist dann, wenn man schon es jetzt so hat, ob man sich's gewünscht hat oder nicht, eine Gelegenheit, um die Argumente noch mal vorzutragen.
Entschuldigung, es war warum Ihr eigener Kanzler, der diese Raketen einfach, wie soll man sagen, angesagt hat, ohne große Debatte.
Das stimmt, aber man sieht dadurch...
Ihr eigener Kanzler.
Ja, das ist vollkommen richtig, aber man sieht doch, dass allein die Ansage nicht dazu führt, dass schon alle davon überzeugt sind. Also muss man das jetzt nachholen.
Frau Rehlinger, es ist ein Fehler in der Architektur dieser Regierungszeit. Die SPD kann sehr pragmatisch sein, und zwar genau dann, wenn sie den Bundeskanzler stellt. Sobald sie ihn nicht mehr stellt, ist die SPD nicht mehr pragmatisch, sondern wird programmatisch. Und das ist das erste sichtbare Zeichen dafür. Und das Problem ist doch, dass das Gleichgewicht, das wir in der SPD gesehen haben, zwischen Bundeskanzler Scholz und dem ganz linken Rolf Mützenich, der ganz oben drauf steht auf diesem Manifest, das hat ermöglicht, das Richtige zu tun in der Ukraine-Frage. Dieses Gleichgewicht ist dahin, weil die Außenpolitik aus Niedersachsen gemacht wird. Sie haben den Parteivorsitzenden aus Niedersachsen, Sie haben den Verteidigungsminister aus Niedersachsen, Sie haben den Fraktionschef aus Niedersachsen, sogar der außenpolitische Sprecher ist aus Niedersachsen. Selbst da hat Ralf Stegner ja keine Position bekommen. Und Sie wissen ja auch, weil Sie ja auch stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung sind, dass Rolf Mützenich, nachdem ihm fast schon gewaltsam der Posten als Fraktionschef von Lars Klingbeil entrissen wurde, dass der sich gerne wenigstens in so einer Position gesehen hätte, was ihm nicht ermöglicht wurde. Das ist jetzt der Schaden Ihrer Partei. Es ist ein architektonischer Schaden, der bis zum Parteitag tragen wird und den wahrscheinlich am Ende Lars Klingbeil
auch. Also das Timing ist top aus der Sicht derer, die dieses Manifest veröffentlicht haben. Ist auch kein Zufall, ja klar.
Naja, aber wenn man diese Haltungen hat, und wie gesagt, das überrascht ja jetzt auch nicht. Ich meine, Rolf Mützenich hat diese Haltungen schon immer. Dann ist es auch richtig, dass man es vor dem Parteitag zur Diskussion stellt.
Wussten Sie, dass das Ding kommt, Frau Rehling?
Nein, ich wusste das nicht.
Wusste irgendjemand in der Partei davon, dass das kommt?
Ich vermute mal, dass es doch einige wussten, denn es haben ja auch ein paar unterschrieben.
Im Zweifel, aber...
So, äh, aber
Aber im Präsidium?
Nein, also...
Wusste Lars Klingbeil davon?
Das weiß ich nicht, ich habe ihn nicht gefragt.
Sie haben darüber gesprochen, oder nicht?
Alle, nein. Frau Rehlinger, alle wussten, wie groß der Frust ist, yeah, bei all denen, die da oben unterzeichnet haben, die im Moment noch einen Posten haben. Das ist ja nicht nur Rolf Mützenich. Da ist auch eine Sana Abdi, die eine Kölner Entwicklungspolitikerin ist, die eigentlich als großes Talent gilt, die gerne auch Entwicklungsministerin geworden wäre. Und jetzt, nein, ist es eine sehr vergleichbare.
Das finde ich nicht legitim.
Aber doch, Sie können
all
so durchgehen.
All denjenigen, die hier wirklich aus großer Überzeugung seit langen, ja, Jahren diese Positionen schon vertreten, das jetzt abzusprechen und einfach nur zu sagen, das wäre jetzt ein kleiner Rachefeldzug von derer, die da unten stehen. Das ist nicht in Ordnung, das ist auch nicht zutreffend. Man kann die Positionen für falsch oder für richtig empfinden. Das ist was anderes. Aber sie so zu diskreditieren, das springt zu kurz. Und im Übrigen ist es ja auch nur mal so, wir müssen es zur Kenntnis nehmen, dass es in Deutschland auch eine Debatte gibt über die Frage der Stationierung von Mittelstreckenraketen durch die USA. Und jetzt muss man auch sagen, es gibt auch seither wieder eine Entwicklung. Damals war Olaf Scholz mit Biden in den USA. Jetzt haben wir einen anderen Partner in den USA. Das würde sicherlich, wenn das heute noch mal öffentlich würde, auch noch mal anders diskutiert werden. Ich finde schon, das muss man aushalten können. Und wir werden das in der Partei auch aushalten. Und wir werden es auch miteinander ausdiskutieren. Am Ende des Tages finde ich schon, das wollte ich eben auch deutlich machen, es hat sich einiges getan seit 1980. Die Welt hat sich eben auch geändert. Wir müssen verteidigungsfähig werden. Wir müssen Russland die Stirn bieten. Und ich finde nicht, dass wir in der jetzigen Verfassung, so wie Putin das alles aufgestellt hat, wir einen adäquaten Gesprächspartner auf dieser Seite hätten. Denn für Zusammenarbeit braucht es zwei. Ich kann nicht erkennen, dass Putin in irgendeiner Art und Weise auf Zusammenarbeit angelegt ist.
Gar nicht. Jetzt wurde gerade irgendwie geredet, es wurde gerade wirklich ernsthaft versucht, das umzusetzen, was die ganze Zeit auch von Leuten wie Ralf Stegner, auch in dieser Sendung und auf diesem Stuhl sitzend, gefordert wurde. Wir müssen ernsthaft Diplomatie. Haben wir gemacht. Und dann kommt das wieder, der alte Sound irgendwie, das mit den Russen und so. Und das müsst ihr irgendwie verstehen. Der arme Putin. Da sitzen zwei Experten, die das vermutlich sozusagen eher vom Spielfeldrand beobachten. Trotzdem würde mich Ihre Meinung interessieren, Herr Schulerig. Was denken Sie über diesen Debattenbeitrag?
Also ich bin gar nicht so überrascht, denn man hat ja von außen schon immer gesehen, da schwelte irgendwas in der Partei, so ganz, also wirklich vom Spielfeldrand. Und ich bin nicht mal in dem Sport Trainer oder Linienrichter, sondern dass da so ganz die ganze Mannschaft nicht hinter dieser Ukraine-Politik stand, was ich für falsch halte. Und ich würde mir sehr wünschen, dass eine stolze Partei wie die SPD da auf die richtige Seite der Geschichte voll und ganz geht. Und bisher sind sie da noch so ein bisschen, sitzen noch zwischen den Stühlen, zumindest Teile. Nun sind es auch durchaus ja nicht unbedingt die, ich sag mal, die junge Generation der SPD, die da vor allem unterschrieben hat. Das ist sicherlich auch eine Frage von Generationen, aber dass da eine Klärung stattfinden muss, halte ich für ganz wichtig im Interesse des Landes. Ja.
Herr Thüm, wie schauen Sie da drauf?
Letztlich ganz genauso. Und das Entscheidende wird jetzt natürlich sein, wie die SPD die Debatte führt und ob da eine sachliche Debatte stattfindet, die dann auch zu einer Entscheidung führt. Und es würde mich nicht wundern, wenn bei meinem Hauptthemengebiet der Migration früher oder später sowas auch kommt. Wenn Teile der SPD bei neuen Projekten, die dann die Regierung in einem Jahr anstößt, ganz ähnliche Manifeste verursacht und dass dann neue Debatten losbrechen.
Haben Sie den Blick von Frau Rediger gerade gesehen? hat er recht damit?
Natürlich gibt es auch dort eine Debatte. Und um ehrlich zu sein, auch das würde doch total verwundern, wenn in einer SPD, die ja doch noch wirklich auch eine Breite in der Positionierung hat, solche Debatten nicht stattfinden werden, denn sie finden ja auch in der Bevölkerung statt. Und wenn wir das als Partei überhaupt nicht mehr in der Lage sind zu spiegeln, dann haben wir eine Konformität, eine Uniformität, die auch wirklich einer Volkspartei, wie ich finde, überhaupt nicht mehr gerecht wird. Und dann vielleicht letzte Bemerkung, ich glaube, es war nicht so gemeint, aber wo die Sozialdemokratie in ihrer Geschichte immer jeweils gestanden hat, da standen andere zu anderen Zeiten ganz falsch.
Ja, so argumentieren die ja auch. Ne? Und das nehme ich denen auch ab.
So, und also, dass die SPD das eine Partei ist, die es geschafft hat über viele, viele Jahrzehnte, die Friedensbewegung immer auch mit zu integrieren, finde ich, ist auch schon mal eine wichtige Leistung gewesen. Ja. Und das darf man auch jetzt nicht ohne weiteres unter den Teppich kehren. Und dafür braucht es eben auch Entsprechungen in den Positionen. Am Ende ist es nicht die Frage, welche Positionen haben Vertreterinnen und Vertreter der Partei, sondern wie wirkt es sich in der Regierungspolitik auch aus? Und ich glaube, da ist auch Lars Klingbeil nach wie vor außerordentlich klar. Das war auch unter Olaf Scholz vollkommen klar, welche Positionierung dort eingenommen worden ist. Und trotzdem kann man jetzt einer Debatte nicht schon den Riegel vorschieben, nur weil man nicht jedes Argument und jeden Satz und jeden Halbsatz eines Papiers teilt.
Das ist es aber nicht, Frau Redinger. Und es ist auch nicht der Austausch von Argumenten. Und es ist auch nicht der eine Satz, wo man sagt, du, pass auf, ich sehe das so und du siehst das möglicherweise anders und lass uns darüber mal diskutieren. Sondern da wird schon sehr, sehr grundsätzlich, ich habe mir das nochmal genauer angesehen, da wird kritisiert im Umgang mit Russland, ich zitiere jetzt, die einseitige Schuldzuweisung. Die einseitige Schuldzuweisung wird da wird kritisiert. Und die in Europa, zitiere weiter, verbreitete Auffassung, Achtung, Frieden und Sicherheit sei nicht mehr mit Russland zu erreichen, sondern müsse gegen Russland erzwungen werden. Ja, was denn sonst?
Ja, wir sind sicherlich in einer
Situation. Was haben wir in den letzten Monaten und Jahren und insbesondere in den letzten Wochen, was haben wir denn da gelernt? Exakt das. Mir fällt auch auf, dass Sarah Wagenknecht sehr leise ist gerade.
Gut, das hat vielleicht noch andere Gründe. Aber ich glaube, dass wir einfach auch sagen müssen, das ist eine Momentaufnahme. In der habe ich zumindest sehr deutlich gesagt, glaube ich nicht, dass man mit Russland einen Partner hat, mit dem man Zusammenarbeit pflegen kann, mit dem man etwas miteinander machen kann. Putins Russland ist auch ein anderes Russland als Gorbatschows Russland. Aber was nicht heißt, dass man für die Perspektive auch noch mal was entwickeln kann. So würde ich den Satz zumindest auch deuten wollen. Niemand wird ernsthaft auf Augenhöhe und Freundschaft mit Putin in irgendeiner Art und Weise zusammenarbeiten
wollen. Frau Redin, ganz ehrlich, Sie sind eine sehr aufrechte und auch aufrichtige Frau. So habe ich Sie immer erlebt in der Sendung. Wenn Sie sowas lesen, lassen Sie den ganzen anderen Rest weg. Aber im Umgang mit Russland zu kritisieren, da gäbe es einseitige Schuldzuweisungen. Wie geht's Ihnen damit?
Ich sag mal, die Frage ist geklärt. Es ist ein Angriffskrieg Putins unmenschlichster Art und Weise.
Anscheinend ist das nicht so klar.
Das ist das Problem. Ich meine, ehrlich gesagt, Sie können den Text noch weiter durchlesen. Sie finden 1000 Stellen, an denen es wirklich schwierig wird. Da wird mit Gorbatschow argumentiert. Putin will die Politik von Gorbatschow revidieren, vollständig. Sein Angriffskrieg ist eine Revision von dem, was Gorbatschow damals verhandelt hat. Die SPD-Seite argumentiert damit, dass man da ja Entspannungspolitik gemacht hat, die muss man jetzt wieder machen. Es wird mit Willy Brandt argumentiert, wie immer, wenn es in der SPD um irgendetwas Außenpolitisches geht. Aber unter Willy Brandt ist der Verteidigungshaushalt angewachsen. Übrigens auf weit über 3%, genau da, wo man jetzt hin will. Also insofern finde ich, es ist schon, wenn ich das lese, muss ich sagen, dann fehlt mir der Aspekt, wo ich sage, da sollte man als Parteilinker in der SPD drüber diskutieren. Das ist absurd und das wäre wahrscheinlich, das ist Linkspartei, was da hingelegt wird und nicht würdig von Fraktionsmitgliedern einer Partei, die regieren will, die eigentlich den Kanzler wiederstellen will.
Nee, nochmal, ich finde, man darf es denjenigen nicht absprechen, dass sie das als ihre Meinung auch innerhalb unserer Partei formulieren. Ob es Stand hat oder ob es Mehrheit hat, es ist was vollkommen anderes, aber das kann man den nicht absprechen. Man kann es, wie gesagt, für falsch halten. Man wird auch eine Debatte ja offensichtlich darüber führen müssen und es wird auch Positionierung geben müssen. Im Übrigen hat es die auch schon gegeben. Wir haben einen Beschluss des Parteivorstands aus 2023 noch mal ganz deutlich mit all diesen Fragen, wo es auch im Umfeld, was die Raketenstationierung angeht, einen Parteivorstandsbeschluss in der Sache gilt. Und der gilt. Punkt. Das ist sozusagen ein Papier, das von einigen, ohne dass es dazu eine offizielle Beschlussfassung gab.
Hans Eichel, Norbert Walter-Borjans, Ralf Stegner.
Ja, aber diejenigen, die gewählt sind, diejenigen, die in der Partei gewählt sind, eine offizielle Positionierung vorzunehmen, haben das getan. Und da stehen andere Dinge drin. Und das ist die SPD, mit denen es die Bürgerinnen und Bürger zu tun haben.
Ich habe mich eigentlich, dann lassen wir es auch was anderes gefragt. Sie sind doch gerade mit Hilfe einer Kommission dabei, sozusagen zu verstehen, aufzuarbeiten, warum Sie bei 16% stehen. Und ich habe irgendwie gedacht, wenn Leute sagen, Sie haben einen bekannten Historiker, Herrn Behrens, auch in Ihrer Partei, auch SPD-Mitglied, ne, der 2022 schon gefordert hat, wir müssen diese Russlandpolitik mal historisch aufarbeiten. Wir müssen das wirklich machen. Und ich dachte, das ist jetzt der Moment, um das zu tun. Und jetzt ist man diesen einen Schritt endlich weiter und dieses Russland-Geschmuse und Geraune hört irgendwie endlich auf. Und dann kommt dieses Ding und zwar perfekt platziert, wenige Wochen vor dem Parteitag.
Wir werden auch das aushalten und werden vor allem diese Fragen nach vorne mit Realpolitik auflösen.
Okay. Ja, schöner kann man es nicht sagen. Egal. Sie hatten so einen schönen Post neulich, haben wir gesehen. Irgendwie. Ja. Vielleicht können wir den mal zeigen. Die To-Do-Liste der SPD für den Sommer. Nicht mehr streiten und für gute Stimmung sorgen. hat funktioniert. So.
Na, aber ein paar andere Sachen sind gerade auf dem Weg. Ne? Milliardeninvestitionen, ich freue mich auf das Tariftreuegesetz, Strompreise senken, weil das ist eigentlich die wichtigste innenpolitische Aufgabe dieser Bundesregierung. Wirtschaftskrise und das seit 3 Jahren, da müssen wir raus. Und das ist die wichtigste Aufgabe. Und die To-Dos da, die da stehen, finde ich alle gut.
Über Geld müssen wir reden. Und heute sind kompetente Menschen hier, die darüber reden können. Herr Schularik, wenn die Verteidigungsausgaben, Herr Repinski hat es gerade angesprochen, wenn die so anwachsen, und das ist der Teil der Kritik, den ich auch verstehe, wenn man sagt, wollen wir ernsthaft 5% des BIPs für Verteidigung ausgeben? Das, was sind das? Grob 200 Milliarden?
200 Milliarden, ne? Ein bisschen mehr sogar.
Mehr sogar, ja, genau. Können wir uns das überhaupt leisten?
Also wir haben ja mit der Grundgesetzänderung die Verteidigungsausgaben oberhalb von 1% von der Schuldenbremse ausgenommen. Das heißt, wir haben über Kredite die Möglichkeit, jetzt schnell das zu tun, was sicherheitspolitisch geboten ist. Die 5%, die da kamen, da ist auch die Infrastruktur schon eingerechnet. Wir haben ja noch dieses Sondervermögen für die Infrastruktur. Das hat unser Außenminister Herr Wadefuhl ganz geschickt gemacht. Wir gehen auf 3,5 für die Verteidigung und dann kommt noch oben was drauf für die Infrastruktur, die man natürlich auch für die Verteidigung braucht. Man braucht ja auch, um sich zu verteidigen, die Bahntrasse und die Brücken und so weiter. Also wir reden über 3,5. Das ist, wir sollten im Übrigen immer über das sprechen, was wir können müssen, nicht das, was wir reinstecken. Aber ich denke, 3,5%, da reden wir so über 150 Milliarden im Jahr, sind eine ganz gute Hausmarke, auf die wir zugehen. Und es sind 200, das sind sozusagen eine Verdreifachung dessen, was wir zurzeit strukturell im Haushalt zu stehen hatten. Da standen so 52 Milliarden. Und das ist eine Riesenchance auch natürlich, nicht nur sicherer zu leben in Europa, sondern auch ökonomisch das Richtige zu tun und unsere Schwächen auszugleichen.
Das ist interessant, denn Sie gehören zu denen, die sagen, auch wenn ihr Verteidigung hört und Rüstung hört, dann solltet ihr aufhören, immer daran zu denken, dass man einfach irgendwie so ein Stahlungetüm, so ein Panzer irgendwo herstellt, in irgendeiner Garage schiebt und dann ist das nicht mehr von Bedeutung. Sondern es ist tatsächlich, Sie haben es gerade auch so gesagt, eine Chance. Das liefert Innovation. Können Sie den Zusammenhang mal erklären? Warum sind Ausgaben für Verteidigung in Wahrheit auch gut investiertes Geld aus Ihrer Sicht in die Wirtschaft eines Landes?
Also lassen Sie mich vorab sagen, wir machen das, weil wir in Europa in Freiheit und Sicherheit leben wollen. Wir machen das nicht als Wirtschaftsprogramm.
Das ist das, was vor der Klammer steht. Aber Sie sagen, das hat diesen Nebeneffekt.
Genau, denn ich sage es mal so, wir werden in Europa in den nächsten 10, 20 Jahren nur so sicher sein, nur so in Freiheit und Sicherheit leben können, wie unsere Technologien so gut sind wie die Technologien anderer Länder. Ich sag's mal, wenn unsere KI, unsere künstliche Intelligenz nicht so schlau ist wie die der anderen, werden unsere Drohnen, werden unsere autonomen Systeme nicht so gut operieren. Wenn unsere Satellitenfähigkeiten, unsere Satellitenkonstellationen nicht so gut sind wie die der anderen, werden wir nicht so schnell und präzise aufklären können und entsprechende Daten übertragen können. Wenn unsere Raketen, unsere Sensorik nicht so gut ist wie die der anderen, werden wir keinen schützenden Raketenschirm über Europa aufspannen können und so weiter und so fort. Das heißt, das, was wir, gerade die Bereiche, in denen wir technologisch wirklich Rückstand haben inzwischen in Europa, auch in Deutschland, mit den wirklich den besten Technologien des letzten Jahrhunderts, aber nicht den besten Technologien dieses Jahrhunderts. Das, was wir da machen müssen, um aufzuholen, deckt sich mit dem, was wir für die Sicherheit machen müssen. Nicht zu 100%, aber zu einem sehr großen Prozentsatz, 70-80%. Es geht um künstliche Intelligenz, es geht um komplexe Software. Und das sind alles Bereiche, in denen wir hinten dran sind. Aber wenn wir die nicht aufbauen hier, werden wir nicht in Sicherheit leben können. So einfach ist das.
Nochmal konkret, also wenn Sie sagen KI für Drohnen. Die Idee ist, die Drohne findet sozusagen ihr Ziel selber. Und das war ja auch beeindruckend, dieser Tage zu sehen. Ich vermute, dass die Drohnen, die in Russland die Flugzeuge zerstört haben, zu einem guten Teil wahrscheinlich auch KI gesteuert waren. Wo hilft uns das noch? Ist sozusagen der nächste Schritt, dann fährt auch dein Auto besser selbst?
Genau, also Drohnen, nehmen Sie etwa die Landdrohnen, mit denen ja auch in der Ukraine wirklich experimentiert wird und viel passiert. Das sind also letztlich gepanzerte Fahrzeuge, die mit künstlicher Intelligenz unter widrigsten Bedingungen in einem unwirtlichen Terrain navigieren, ihr Ziel finden, Richtungen ändern, wissen oder selber denken, sozusagen in dem Maß, wie es programmiert ist, was sie zu tun haben. Und natürlich wird uns das sehr gut vorstellbar bei der Entwicklung von autonomem Fahren, auch im zivilen Bereich, wenn im Schwarzwald mal wieder das Mobilfunknetz ausfällt, was auch immer, wird uns das natürlich helfen, dass man auch unter widrigsten Bedingungen lernt zu navigieren. Also gerade diese technologischen Spillovers, die aus dieser Forschung an der Grenze von der aktuellen Technologie kommen, können dann auch im zivilen Sektor zu wirklich nachhaltigen Impulsen, Produktivität und Technologiegewinn führen.
Wenn Sie sagen, im Schwarzwald fällt das Mobilfunknetz aus, worauf greifen wir dann zurück? Dann haben wir möglicherweise unsere eigenen Satelliten, dann haben wir sozusagen unser europäisches Starlink im All, weil wir in Verteidigung investieren und können darauf zurückgreifen? Ist das die Idee?
Mein Beispiel war jetzt eher sozusagen, das Mobilfunknetz im Schwarzwald ist das Äquivalent zu den russischen Störsendern in der Ukraine.
Aber es könnte sein, dass im Schwarzwald irgendwo das Mobilfunknetz nicht da ist.
Könnte ja mal passieren in diesem Land. Richtig. Und dann braucht man natürlich andere Systeme, die da reingehen. Das sind dann, also da müssen sich die Autos auch irgendwie anders orientieren können. Das ist dann nicht so anders, als wenn in der Ukraine mit russischen Störsendern versucht wird, diese Drohnen von der Kommunikation abzulenken, sodass die auch im Prinzip dann alleine dastehen. Und die Technologien, die da entwickelt werden, würde ich sagen, haben klare Anwendungsfähigkeiten, auch in dem Bereich. Starlink ist ein anderes. Also da geht es auch oft gar nicht um so ganz große Beträge. Wenn Sie sich Starlink angucken, also dieses weltumspannende
Satelliten
mehrere tausend Satelliten von Elon Musk, ohne dass im Prinzip sowohl Aufklärung, aber auch die Steuerung von Drohnen, schnelle Kriegführung in dem Sinne gar nicht mehr möglich ist, hat in der Entwicklung und im Ausbau gut 10 Milliarden gekostet. Der Tunnel, den wir gerade zwischen dem Münchner Ostbahnhof und dem Münchner Hauptbahnhof planen, kostet mehr als das. Also es geht oft, und das ist auch ganz wichtig, deswegen ist dieser Hochtechnologieaspekt so wichtig, diese alten, wir werden auch ein paar neue Panzer brauchen, aber so diese großen Panzersysteme, da kostet das Stück 20, 25 Millionen. Die smarte Drohne, die diese Systeme potenziell kampfunfähig machen, kostet einen Bruchteil. Reden wir über ein paar 10.000 Euro. Das heißt, wir können unter Umständen, auch wenn wir auf Hochtechnologien setzen, auch mit viel weniger Geldeinsatz ganz erhebliche Verteidigungsgewinne und Kapazitäten aufbauen.
Haben Sie doch ein anderes Beispiel im Kopf? Es ist spannend, wenn Sie das so konkret erzählen. Also wo sich das sozusagen miteinander verbindet und um welche Summen es da eigentlich geht. Und ich muss in die Geschichte des Silicon Valleys denken. Mhm. Die beginnt ja auch so, ne? Diese Erfolgsgeschichte beginnt eigentlich im Pentagon, wenn man das mal zurückverfolgt.
Also das ist total richtig. Ein signifikanter Teil der Softwareentwicklung des Silicon Valleys basiert ursprünglich oder kommt aus militärischen Forschungstöpfen. Da gibt es in Amerika eine Agentur, die heißt DARPA. Das ist sozusagen, wir haben auch ein Äquivalent einer Institution für Sprunginnovation, wo wirklich mit öffentlichen Geldern neue Entwicklungen gefördert werden. Und daraus ist auch im Silicon Valley sind viele Unternehmen entstanden. Einige auch, bei denen man jetzt sagt, es gibt ja zum Beispiel ein großes Softwareunternehmen Palantir, das Daten auswertet, auch fürs Militär, wo man durchaus sagen kann, gut, wenn wir nicht auch ein äquivalentes Software haben, die so smart die Daten auswertet, die es da gibt, sind wir auch nicht so gut.
Ganz kurz, nur in Klammern gesagt, weil das viele, glaube ich, nicht wissen. Die hessische Polizei arbeitet damit, die nordrhein-westfälische Polizei arbeitet damit und demnächst auch, glaube ich, die bayerische Polizei. Vera heißt das System, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also, sag mal, darauf sind wir dann angewiesen, auf einen Milliardär wie Peter Thiel in dem Fall, der das entwickelt hat. Und alter Gründungsfreund von Elon Musk. Da treffen sich sozusagen wieder die Wege oder schließen sich die Kreise, weil wir das selber nicht können.
Weil wir es noch nicht können. Und darin liegt natürlich auch die Chance dessen, was wir jetzt da aufbauen. Also mein Plädoyer wäre ganz stark zu fokussieren auf nicht auf das, was mal war vor 10, 20 Jahren und jetzt für viel Geld diese alten Entwicklungen jetzt nachzumachen, sondern an das zu denken, was Verteidigung, was Kriegführung morgen sein wird. Und da reden wir über autonome, vernetzte Systeme, wir reden über KI, wir reden über diese komplexe Software, aber wir reden natürlich auch über Satellitenfähigkeiten. Ohne ein Starlink-Äquivalent wären wir etwa einen europäischen Raketenschutzschirm, mit dem wir dann wirklich auch die europäischen Städte und unsere Bürgerinnen und Bürger beschützen können, nicht aufbauen können. Das heißt, es greift ineinander und die Überlappung, nochmal, da wo wir im zivilen Bereich Rückstände haben, gerade bei diesen technologischen Sachen, und da wo wir aus Sicherheitsgründen hin müssen, um in Europa in Frieden und Sicherheit in Zukunft leben zu können, diese Überlappung ist sehr groß und insofern ist auch wirklich eine spannende Chance für uns. Mhm.
Ich habe letztes Mal nach Ihrem Besuch hier in der Sendung, Frau Redinger, hatten wir noch eine ganz kurze Konversation und da haben Sie damals etwas sehr Interessantes gesagt und ich habe mir das gemerkt. Sie sagten nämlich, unser Problem in der deutschen Politik ist gerade, Das, was da passiert, der Arbeitsplatzabbau, und wenn man sich das mal anschaut, ich glaube, Ihre Kollegen, war das in München, war das IFO-Institut? Die haben berechnet, bis zum Ende des Jahrzehnts fallen nochmal 250.000, 280.000 Jobs in der Automobilindustrie weg. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, das ist ein Drittel, ne, ungefähr, würde ich sagen. Sie sagten damals, das ist ganz konkret. Wenn mein Stahlwerk Leute entlassen muss, dann ist das ganz konkret. Und einige von denen verzichten, glaube ich, schon. 6.000 verzichten schon auf Lohn.
Ja.
Das heißt, das ist ganz, ganz konkret. Und unser Problem als Politiker ist, das, was aber da in der Zukunft am Horizont irgendwo auftaucht, das, was wir dann so wolkig Transformation nennen, das können wir wenig konkret beschreiben. Wir können nicht sagen, das ist der Pfad, das ist der Pfad oder das ist der Pfad. Und das ist die große Schwierigkeit, um Menschen davon zu überzeugen, dass man vielleicht sich von alten Dingen verabschieden muss, um neue zu wagen.
Ich hätte es nicht schöner sagen können.
Aber wie machen Sie das gerade?
Das ist tatsächlich, das ist der Punkt. Das, was geht, wird sehr schnell sehr konkret. Und das, was kommt, ist eben noch nicht im gleichen Maße konkret. Und wir haben eben den zeitlichen Versatz. Mhm. Und nicht alles von dem, was wir gerade neu versuchen, funktioniert auch sofort und gleich, weil vieles davon eben auch Neuland ist. Und dort die Leute jetzt bei der Stange zu halten, weil wir werden uns auch an bestimmte Dinge nicht mehr klammern können.
Zum Beispiel?
Wir haben bei dem Thema Verbrennertechnologie ist ein Wandel eingeleitet. Wir können den jetzt noch ein bisschen geländegängiger machen.
Sie auch da, ne?
Wir haben ZF, wir haben Ina Schaeffler, wir haben Bosch, wir haben ganz viele
Automobil. Also alle großen Zulieferer haben Sie auch alle da.
Alle dort. Wir sind in einem Maße von der Transformation betroffen, wie wahrscheinlich kaum eine Region in Deutschland.
Wahnsinn.
Plus, Sie haben es gesagt, die Stahlindustrie, die allerdings jetzt ein gutes Beispiel für sowas Gelingendes sein kann. Den einen Euro, den wir jetzt dort investieren in neue Technologie, der schützt eben das Klima und den Arbeitsplatz gleichermaßen.
Sie sprechen jetzt auf grünen Stahl
an. Ich spreche den grünen Stahl an.
Drei Milliarden. Ja. Das ist nicht ein Euro, 3 Milliarden Euro.
Genau.
Kleiner Unterschied.
Aber da stecken ja viele Euros drin und sie helfen eben sozusagen bei beiden großen Problemen. Und das wird auch jetzt sehr schnell konkret werden. Das ist nicht übermorgen, sondern da wird das Baufeld gerade freigeräumt. Da sehen die Leute, dass etwas passiert. Und dann haben wir aber zusätzlich, überlappend, dieses ganze Thema der Zollproblematik. Sie haben eingangs es erwähnt. Das heißt also, dieses Unternehmen hat gerade einen Transformationsstrang, der schon sehr herausfordernd ist. Mhm. Und gleichzeitig unter der aktuellen Entwicklung noch einen Restrukturierungsstrang. Und das dann auch noch den Menschen zu erklären.
Böse.
Warum ich gerade öffentliches Geld auch hergebe, obwohl gleichzeitig, wo ich doch sage, ich tue es, damit die Arbeitsplätze bleiben, auch noch Arbeitsplätze abgebaut werden oder aber andere auch ihren Beitrag dafür leisten müssen. Das ist eine kommunikative Aufgabe, die auch viel Vertrauen voraussetzt von handelnden Personen, aber auch viel Mut des Unternehmens, aber eben auch Zuversicht von Beschäftigten, die daran glauben, dass dieser Weg funktionieren kann.
Wie angespannt ist die Situation in Ihrer Stahlindustrie tatsächlich? Das ist der wichtigste Arbeitgeber, den Sie haben, ne?
Ja, also Sie haben die unmittelbare Zahl genannt. Da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Das sind insgesamt mit allem vor- und nachgelagerten Bereich 20.000 Beschäftigte im Saarland. Und darum hängt ein ganzes Ökosystem. Ich sag mal, der Einzelhandelsverband bei uns hat eine Resolution verabschiedet zum Erhalt der Stahlindustrie. Es ist vielleicht jetzt nicht ganz typisch, dass man so etwas macht, aber die wissen eben auch, was das heißt, wenn der gut bezahlte
Einzelhandel.
Der Einzelhandel. Die wissen aber auch, wer dort einkauft und wo die Gelder herkommen, das Handwerk, die Gastronomie. Da hängt eben sehr, sehr viel dran in unserer Region. In anderen Regionen ist es ähnlich im Ruhrgebiet. Und das ist keine Old Economy. Wenn wir das schaffen, die grüne Transformation dorthin zu bekommen, dann werden wir mit grünem Stahl wettbewerbsfähig sein. Brauchen aber noch die Infrastruktur dafür, Thema Wasserstoff, die uns aber wiederum an anderen Stellen auch noch weiterhelfen kann. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe in der Größe, wie es mit Sicherheit in Nachkriegsdeutschland noch nicht gegeben hat. Und ein bisschen sind wir dazu verurteilt, dass es erfolgreich jetzt gemanagt wird.
Bevor wir gleich den Ökonomen nochmal fragen, Herr Rapinski, wie intensiv ist diese politische Debatte in Berlin gerade? Weil das, was Frau Rehlinger sozusagen für das kleine sympathische Saarland beschreibt, betrifft ja in Wahrheit das ganze Land.
Na gut, die ganz große Frage, die dahinter steckt, ist ja, wie kommt Deutschland wieder aus der Wirtschaftskrise raus? Also die Anerkennung erstmal von Realitäten, damit würde das ja schon mal beginnen. Das haben wir, glaube ich, in der Automobilwirtschaft viele Jahre verpasst. Auch ehrlicherweise muss man sagen, weil die Politik immer wieder solche und solche Zeichen gesetzt hat, wie es mit dem Verbrenner weitergeht und es keinen klaren Pfad gab. Aber ich finde schon, auch wenn ich das höre, was Herr Schulerig sagt, Bedrohungslage anerkennen oder Wirtschaftswandel anzuerkennen, Da haben wir irgendwie ein Thema mit. Wir halten uns sehr, sehr an der guten alten Nachkriegswelt fest, in der alles prima war.
Es ist nicht die gute alte Welt. Ich verstehe Frau Rehlinger da gut. Also ich verstehe das Argument. Aber sie hat das Thema ganz konkret, dass Leute ihren Job verlieren.
Genau, aber sie hat das Thema...
Auf einer abstrakten deshalb, Ebene verstehe ich das alles.
Sie hat das Thema natürlich Ebene, deshalb bei den Zulieferern, weil man nicht frühzeitig in dem Moment, in dem das möglich gewesen wäre, gesagt hat, wir setzen voll auf Elektrotechnologie. Eigentlich haben wir jetzt ein historisches Fenster, in dem es wieder geht. Denn viele, viele Tausende oder Zehntausende, die jetzt Tesla-Autos kaufen würden, tun es nicht, weil ihnen Elon Musk nicht mehr passt als Besitzer dieser Firma. Das heißt, da ist eigentlich ein neues Fenster für die Automobiltechnologie. Aber dieser Innovationsgedanken und der Reformgedanken, der ist in den letzten, würde ich mal sagen, 10, 15 Jahren in Deutschland ein Stück weit verloren gegangen. Und ich glaube, das ist schon auch, was Frau Rehlinger bei sich erlebt, ein Symptom von diesem verlorenen Reformwillen in Deutschland.
Hat Herr Rybinski recht, ne? Also ich sag mal, große Strukturreformen haben wir in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen, in der deutschen Politik nicht gewagt. Ist es das, was uns jetzt auf die Füße fällt? Oder fällt uns schlicht auf die Füße, dass sich einfach ein Geschäftsmodell schlicht überholt hat? Industrie aus dem 19. Jahrhundert, die jetzt plötzlich sich im 21. Jahrhundert wiederfindet. Und die Disruption fällt natürlich wahnsinnig schwer, wenn du auf dem Niveau unterwegs bist und das alles Bombe läuft.
Klar, also wir reden in diesem Land unglaublich viel über das Bewahren und Erhalten. Wir gucken unglaublich viel zurück. Wir laufen sozusagen rückwärts in die Zukunft. Und ich beneide Frau Rehlinger nicht. Das ist wirklich eine Mammutaufgabe, diese Transformation, die man da bewerkstelligen muss. Meine Position ist, dass wir wahrscheinlich zu sehr immer auf der Seite des Bewahrens und Erhaltens uns irren. Das ist auch.
Sie sagen, ich habe es vorhin gesagt, ne, Sie meinen das nicht so böse und so hartherzig und kalt, wie es klingt. Es ist wichtig, das einzuordnen. Es ist wichtig, das zu verstehen. Ne? Sie sind ja ein empathischer Mensch. Aber Sie sagen, wir müssen das. Wir müssen uns davon verabschieden, weil das ist Dino-Industrie, so nennen Sie das.
Also ich sage, Frau Rehlinger hat da eine Mammutaufgabe. Man muss bei jedem dieser großen industriepolitischen Projekte einfach mal ganz genau gucken. Und ich beneide Sie da nicht. Beneide Sie da auch aus dem Grund nicht, dass wir aus, sagen wir mal, wissenschaftlicher Perspektive sehr wenig nur wissen, was funktioniert eigentlich. Und ich bewundere dann immer Politikerinnen und Politiker, die wissen, dass es funktionieren wird, obwohl wir natürlich irgendwie ein bisschen ins Blaue hinein planen. Ich denke, wichtig ist bei diesen ganzen industriepolitischen Projekten einfach mal zu denken, die 2,5 Milliarden, die jetzt in dieses Stahlwerk da gehen, die kommen ja irgendwo her. Und die stehen dann eben für das andere. Erstmal werden sie jemandem in der Wirtschaft, ich sag mal, genommen. Und die stehen dann auch für andere Dinge nicht mehr zur Verfügung. Mhm. Die stehen dann für Bildung und Kindergärten und andere Dinge, die auch sehr, sehr wichtig sind für die Zukunft unseres Landes, nicht zur Verfügung. Das heißt, das sind schon immer Wetten auf bestimmte spezifische Projekte, bei denen man sich sehr sicher sein muss, dass sie auch wirklich klappen und zukunftsweisend sind. Da hatten wir jetzt auch schon ein paar Beispiele, die nicht so ganz gut gegangen sind.
Nochmal, Sie würden sagen, verabschiedet euch von dieser Idee. Deutscher oder auch europäischer Stahl, das ist kein Zukunftsfeld.
Also das Wichtige ist, glaube ich, zu unterscheiden zwischen dem, was wir aus, sagen wir mal, sicherheitspolitischen Gründen machen müssen. Sicherlich können wir sagen, wir brauchen in Europa Stahl, wir brauchen auch in Europa Antibiotikaproduktion. Aber dann machen wir das nicht aus ökonomischen Gründen, sondern aus nationalen Sicherheitsgründen. Und da müssen wir sagen, das kostet uns was. Die anderen können das besser und effizienter für einen geringeren Preis. Aber wir wollen das zu Hause haben, damit wir, sagen wir mal, nachts besser schlafen können. Dann gibt es aber noch die andere Kategorie von industriepolitischen Projekten, wo man sich überlegt, dass das ökonomisch eine gute Idee ist. Mhm. Und da würde ich die Latte sehr viel höher legen, weil wir grundsätzlich immer bei der Industriepolitik das Problem haben, dass der Staat, ich sag mal, nicht besonders gut darin ist, die Gewinner von morgen zu finden, aber die Verlierer von gestern extrem gut darin sind, den Staat zu finden. Und das ist gerade bei so politisch gut vernetzten Industrien wie der Stahlindustrie und wie der Autoindustrie leider immer wieder ein Problem.
Aber nochmal, das mal dekliniert. Was heißt denn das? Stahlindustrie gehen lassen, Autoindustrie gehen lassen.
Mhm. Wir werden
energieintensive Chemieindustrie gehen lassen.
Also sicherlich, was kommen wird, ist ein Upgrading. Wir werden von der Grundstoffchemie auf die Spezialchemie mehr gehen. Wir werden von der Spezialchemie mehr forschungsintensive Pharmaindustrien aufbauen müssen. Wir werden grundsätzlich, denke ich, einen Weg gehen, den die Schweiz hier etwa auch gegangen ist. Immer mehr in einen Luxus, in eine höherwertige Produktion gehen. statt sozusagen Industriezweige am Leben zu halten, bei denen ein großer Teil der Wertschöpfung aus der Energie kommt. Das ist nicht, da liegt nicht unser komparativer Vorteil. Wird ja auch nie liegen, wir sind ein rohstoffarmes Land. Das heißt, die Ressource, die wir haben, sind Köpfe, das heißt Bildung, Forschung. Und in die Bereiche müssen wir strategisch gehen. Das ist, wenn Sie nochmal aus einer anderen Perspektive sehen, erwähnten ja den Arbeitsmarkt, die 14.000 Arbeitsplätze im Saarland. Klar, das ist geballt. Und die Transformation muss man steuern, denn sonst hat man auch politisch Effekte, die man nicht will. Auf der anderen Seite haben wir in diesem Land eine riesige Debatte über Fachkräftemangel, über geringes Arbeitsvolumen, abnehmendes Arbeitsvolumen. Also wenn wir in einer solchen Situation, wo uns an allen Ecken und Enden die Arbeitskräfte fehlen, wenn wir in einer solchen Situation den Strukturwandel nicht zulassen, sondern dagegen ansubventionieren, wann wollen wir denn jemals Strukturwandel zulassen? Also jetzt ist doch eigentlich der Augenblick zu sagen, tut uns leid, das ist vielleicht nicht mehr diese Firma, liebe Ingenieurin, es ist nicht mehr die Einspritzpumpenelektronik, es ist die Radarelektronik oder die Sensorik, aber diesen Wandel, den fordern wir jetzt, oder den müssen wir auch von euch fordern, denn diese anderen Dinge, dafür haben wir einfach nicht endlos Geld,
um die zu subventionieren. Das heißt, Ihnen geht es darum, sozusagen die richtigen Rahmenbedingungen zu setzen und dann die Wirtschaft das machen zu lassen, was die Wirtschaft macht und es auch in gewisser Weise geschehen zu lassen. In dem Zusammenhang habe ich eine Frage. Wir kriegen gerade mit, dass interessanterweise in der Autoindustrie lauter gute Leute, der berühmte deutsche Facharbeiter, die werden mit Mitte 50 mit dem goldenen Handschlag in die Rente verabschiedet. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas hören?
Das ist total absurd. Wir haben da ein ganz großes Problem, dass gerade bei den älteren Jahrgängen, den älteren Arbeitnehmern und Arbeitnehmern, die Anreize, gerade so ein goldener Handschlag, Frühverrentung, immer noch sehr groß sind in einer Situation, in der wir wissen, dass die gerade auch die Erwerbsbeteiligung der Älteren, es sind nicht die Jüngeren, die in Deutschland vergleichsweise wenig arbeiten, sind die Älteren. In Dänemark, in skandinavischen Ländern sind die Erwerbsbeteiligung von Älteren über 60, 10, 20 Prozentpunkte höher als bei uns.
Die Dänen haben Sie jetzt einfach angesagt, ne?
Das ist jetzt nochmal das Renteneintrittsalter. Das haben die jetzt einfach mal auf 70 gesetzt. Für die Jahrgänge ab 1971, Geburtsjahrgänge ab 1971. Und alles Dinge, wir haben die gleiche Demografie, die gleiche Lebenserwartung wie die Dänen. Aber allein der Gedanke ist in Deutschland unvorstellbar.
Und dann gibt es diese.
Aber wir haben also sozusagen die gleiche Lebenserwartung. Natürlich müssen wir da auch hin. Aber es ist ein totales, kann man nicht hingehen, es ist ein total vermintes.
So, und dann gibt es diese Zahl und ich werde immer hellhörig, weil auch Leute wie Sie, die so differenziert sind, sagen, so ganz vorsichtig, ja, also man muss es vielleicht nicht unbedingt so machen wie Friedrich Merz, dann so von oben an sagen, Freunde, jetzt muss mal ein bisschen mehr gearbeitet werden. Und ich verstehe junge Leute, die da teilweise einen Hals kriegen, weil sie sagen, das brauchen wir jetzt nicht auch noch, diese Art von Belehrung, lass uns mal unser Leben leben und gibt uns mal eine gute Chance, eine gute Perspektive. Aber jemand wie Sie sagt dann, so ein bisschen hat er da einen Punkt und verweisen auf Polen, verweisen auf Tschechien, verweisen auf andere Länder und sagen, die arbeiten 30% mehr. Mhm. Ist das so?
Das ist, die Zahlen stimmen und das ist auch auf einer vernünftigen Vergleichsbasis, also pro Erwerbstätigem im erwerbsfähigen Alter arbeiten etwa unsere polnischen Nachbarn 30% mehr als wir. Das liegt jetzt nicht unter Umständen nur daran, dass die Polen fleißiger sind. Kann durchaus sein. Es kann auch daran sein, dass wir in Deutschland einfach nicht die richtigen Anreize setzen, für ältere Arbeitnehmer zu arbeiten. Und dass wir bei Dingen wie, ich sag mal, Kinderbetreuung, Kitaplätze, gerade die Erwerbsbeteiligung von Frauen ist in Deutschland gering, was die Stundenzahl angeht. Also etwa nur die Hälfte ist Teilzeit. Dass wir da nicht die richtigen Strukturen haben. Also es sind nicht nur die fleißigen Polen und die nicht so fleißigen Deutschen. Es sind auch Anreize, die wir, Steuersystem etwa, Ehegattensplitting. Da gibt's handfeste Dinge, die wir ändern müssen. Aber wir sind nicht mehr Weltmeister im Arbeiten und fleißig sein, ne?
Das kann auch nicht im Dinge ändern. Das ist auch das Problem. Also eigentlich war das ja jetzt die Endlich-mal-machen-Koalition, in die wir reingegangen sind, mit großen Ideen, wie man den Arbeitsmarkt wieder in Schwung bringen kann, die Wirtschaft wieder in Schwung bringen kann. Und dann haben Friedrich Merz und Carsten Linnemann, die es am lautesten von allen gesagt haben, irgendwann gemerkt, naja, ist vielleicht doch nicht so einfach. Auch nicht mehr der SPD so einfach in den Koalitionsverhandlungen, mit der CSU auch nicht so einfach. Also lösen wir es mit sehr viel Geld. Und das finde ich ist schon ein Problem. Denn das sind ja nur ein paar von den Reformthemen, die man eigentlich angehen müsste. Und ich bin wieder bei dem Punkt. Wir müssen lernen, Reformen einzugehen, umzusetzen,
ja, Sie
recht. Uns wieder zu verbessern. Und da hat diese Regierung, die einen guten Start hatte, meinetwegen, aber da hat sie verpasst, die Grundlagen dafür zu legen, dass wir über Reformen uns wieder verbessern können. Denn es gibt so viele Felder, in denen wir gut sind. Wir haben über KI gesprochen, da sind wir eigentlich relativ gut. So, da könnte man eigentlich eine Grundlage dafür legen, dass es wieder nach oben geht.
Aber wir müssen Veränderungsbereitschaft mitbringen und die Politik muss es auch vorleben.
Frau Rehlinger, heute die einmalige Chance. Sie sind die SPD. Das heißt, die soziale Grausamkeit muss von Ihnen kommen, weil alle anderen sind ja unglaubwürdig in dem Bereich. So wie zu Gutenberg als CSU-Mann nur die Wehrpflicht aussetzen konnte, nur er konnte das. Und nur Schröder konnte die Agenda machen. Alle anderen wären sofort neoliberale Mistkerle gewesen. Aber er konnte das sozusagen mit der Glaubwürdigkeit der SPD in dem Bereich. Sie könnten jetzt fordern, Renteneintritt mit 70. Machen Sie?
Das mache ich natürlich nicht. Das ist auch vollkommen klar. Und ich finde, wir sollten vielleicht dann in diesem Punkt bei dem differenzierten Ansatz von Herrn Professor Schulerig bleiben und einfach mal gucken, wo auch systemische Ansatzpunkte sind, wo wir nicht in eine individuelle Überforderungssituation kommen.
Die Rente mit 70 ist total systemisch.
Ja, aber es würde für ganz viele zu einer individuellen Überforderung führen. Mein Vater war Industriearbeiter, nicht in einem Stahlindustriebetrieb, aber in einem Industriebetrieb. Hat immer ein Dreischichtsystem gefahren. Dem jetzt zu erklären, dass er das bis 70 machen muss. Er hat 11% Abschläge in Kauf genommen, damit er gehen konnte, weil irgendwie auch die Knochen mal irgendwann kaputt waren. Diesen Menschen werde ich nicht sagen, dass sie weitere Rentenkürzungen in Kauf nehmen müssen, weil ich für alle und für einige, bei denen es ging, das Rentenalter pauschal auf 70 hochsetze. Das wird keine Politik der SPD sein, für die ich drehe. Und das muss man definitiv und so deutlich sagen. Mhm. Und all den anderen, denen man einfach mal die 70 hier einfach so hinknallt, die müssen sich einfach in ihrem Wert der Arbeit und in dem, was sie als Respekt erwarten dürfen, nicht gesehen fühlen. Das führt dazu. Und deshalb ist das auch nicht in Ordnung, diese Debatten so zu führen. Das muss man aller Deutlichkeit sagen. Naja, und die Veränderungsbereitschaft von einem Stahlarbeiter gerade, der, Sie haben es selber gesagt, bereit ist, seinen persönlichen finanziellen Beitrag zu leisten dafür, dass sein Unternehmen stehen bleibt. Und ich in der Kommunikation mit allen immer versuche, die Dinge beieinander zu halten und zu sagen, ja, wir müssen vieles verändern, damit auch vieles von dem, was wir liebgewonnen haben, so bleiben kann, wie es ist. Das ist doch der Weg, den man gehen muss.
Was wir gerade hier erleben.
Aber nicht einfach so reinrufen und sagen, wir müssen mal mehr arbeiten und mal länger arbeiten.
Sie machen das jetzt so klein. Sie sagen, das geht alles gar nicht. Sie sagen, nie. Ich weise Sie darauf hin, nicht unsere Idee, sind dänische Sozialdemokraten, die das gerade so beschlossen haben.
Ja, es können die ja von mir aus in Dänemark gerne so halten.
Ja, ich sag's ja nur.
Ich kann doch nur sagen, wenn ich viele Beschäftigte in diesem Land sehe, dann kann ich denen nicht ohne weiteres abverlangen, dass sie bis 70 arbeiten gehen.
Warum können die Dänen das?
Für die ist es eine faktische Rentenkürzung. Ich kenne nicht alle einzelnen Regelungen für die Frage, wenn ich erwerbsgemindert bin, wenn ich früher ausscheiden muss, weil ich es gesundheitlich nicht mehr tragen kann und, wie sie in Dänemark ausgestaltet sind. Das sind Fragen, denen man sich nähern muss. Aber einfach den Leuten zu erzählen, geh bis 70, ob du kannst oder nicht, und wenn nicht, nimm eine Rentenkürzung in Kauf, das ist keine Politik, die Deutschland verträgt, nach meiner festen Überzeugung. Das ist auch nicht der Respekt, den die Menschen verdient haben.
Interessant.
Aber vielleicht eine kurze Frage. Ich kenne das Argument, das ist ja auch wahr, wenn man irgendwie 40 Jahre Dachdecker war, dann ist irgendwann Schluss. Dann kann man nicht mehr aufs Dach kriechen. Aber man kann noch einen Bürojob machen. Man kann noch mit seinem Kopf arbeiten. Man kann in der Disposition arbeiten. Es geht ja nicht darum, dass man immer diesen harten Industriearbeitsjob macht. Also da haben wir vielleicht auch Modelle, mit denen wir da durchaus neue Wege kommen können. Und dann zweiter Gedanke. Sie sagten, das können Sie diesem Land nicht zumuten. Was wir diesem Land aktuell zumuten, ist eine massive Umverteilung, die ich sozial zutiefst ungerecht finde, von jung nach alt. Und ein Land, das in diesem Maße von jung nach alt umverteilt, welche Zukunft haben wir? Also wir müssen doch auch mal, die soziale Gerechtigkeit ist ja nicht nur eine, hat ja nicht nur die Dimension sozusagen, ich habe da ein langes Arbeitsleben hinter mir, und hat auch die Dimension, was sagen wir eigentlich denjenigen, die jetzt in den Arbeitsmarkt reinkommen? Und ich glaube, da ist uns allen klar, dass unsere Sozialversicherungssysteme da massiven Anpassungsbedarf haben. Und das, was wir aktuell machen, empfinde ich als sozial ungerecht, weil es generationenungerecht ist.
Ich schaue gerade zu Herrn Rybinski, der sich, glaube ich, gerade total bestätigt fühlt.
Ja, ich meine, ich habe natürlich Mitgefühl,
oder?
Mitgefühl für Frau Rehlinger, muss ich sagen, weil ich diesen Gedanken, dass jetzt eine Agenda notwendig wäre, den teile ich. Nur die Agenda ist eben in drei Bereichen eigentlich notwendig. Im Bereich Wirtschaft, wo nach Jahren der Stagnation jetzt endlich ein Push wieder passieren muss. Im Bereich Migration, wo am Ende auch eine Veränderung passieren muss, die sich komplett gegen all das stellt, was die SPD eigentlich machen muss. Und im Bereich der Außenpolitik, das hatten wir am Anfang der Sendung, im Grunde genommen auch. Das heißt, die SPD hat die nahezu unlösbare Aufgabe aus parteipolitischer Logik, in drei Bereichen massiv Dinge zu tun, die ihnen eigentlich ein Parteitag
um die Ohren fliegen. Die bei der Migration haben, sind deshalb so, weil Olaf Scholz als Kanzler und die Innenministerin Nancy Faeser alle Schritte bereits gegangen sind. Die Zahlen, die jetzt abgefeiert werden, dass wir sozusagen bei der Migration zurückgegangen sind, das ist das Ergebnis der vormaligen Regierung, SPD-geführten Bundesregierung.
Aber Sie gehen natürlich, das wissen Sie auch, mit dem Koalitionsvertrag jetzt weitere Schritte mit und akzeptieren ja auch das Thema Migrationswende und unterstützen ja auch den Innenminister Alexander Dobrindt, weitestgehend zumindest in dem, was er tut. Also das heißt, Sie gehen diese Schritte. Das heißt, aber nehmen wir den Wirtschaftspunkt.
Die SPD ist auffallend leise bei dem Thema. Das ist das, was mir auffällt. Herr Thüm nickt.
Noch. Sie ist noch leise.
Weil es noch geht.
Naja, weil es natürlich alles nicht zum selben Zeitpunkt rausbricht. Wir haben jetzt den
aber
mit dem
Manifest. Aber das Problem von Herrn Dobrindt ist doch gerade nicht die SPD, sondern es ist die Rechtslage und es sind die gerichtlichen Entscheidungen. Damit muss er jetzt umgehen.
Ja, und daraus wird dann irgendwann für Herrn Dobrindt das Problem mit der SPD. Weil sie
Das ist nicht das Problem, sondern dass ein Innenminister sich an Recht und Gesetz halten muss, ist vollkommen klar. Er muss sich jetzt überlegen, wie geht er mit dieser Frage um. Und da ist nicht die SPD das Problem.
Aber die SPD hat auch ein Problem in dieser Frage. Und das ist nämlich, dass sie natürlich im Ruhrgebiet zum Beispiel eine Stadt wie Gelsenkirchen erstmals an die AfD verloren hat. Dass sie in den industrialisierten Gebieten, über die wir gerade gesprochen haben, die so transformationseingebunden sind, dass sie natürlich auch spüren, wie da die AfD nach oben kommt, sage ich jetzt mal, ohne das Saarland zu kennen. Genau das werden sie dort erleben. Im Ruhrgebiet haben wir es schon gesehen. Das heißt, die SPD muss sich natürlich überlegen, wie die richtige Reaktion darauf ist. Und auch da können wir übrigens mal nach Dänemark gucken. Denn Mette Frederiksen ist eine Sozialdemokratin, die dieses Thema natürlich früh adressiert hat.
Und wie viel Prozent hat die dänische Sozialdemokratie? Die schießt auch nicht gerade durch die Decke.
Ja, aber sie stellt immerhin noch die Regierungschefin. Das ist ein Unterschied zur deutschen Sozialdemokratie.
Seit vielen Jahren und der alles, was da sehr, sehr rechts und ultrarechts unterwegs ist, ist sozusagen eingehegt. Und das hat ganz viel mit dem Thema Migration zu tun. Herr Thüm, wie haben die Dänen das eigentlich gemacht? Es ist ja interessant, wenn man sich das mal genauer anschaut, da wurden zum Teil viele Dinge hart angekündigt. Also vieles, Sie nicken, ne? Vieles war Rhetorik. Wurde dann nicht gemacht. Dann wurde gesagt, wir werden ganze Viertel notfalls auch abreißen. Wenn sozusagen ein bestimmter Anteil an Migration überschritten ist, dann glauben wir, dann kann Integration nicht mehr wirklich funktionieren. Ja, das muss sich viel besser durchmischen. Wir werden so weit gehen, Leute einfach dazu zwingen, aus Häusern rauszugehen. Das hielt ich am Anfang auch für Rhetorik. Jetzt höre ich, das wird tatsächlich gemacht.
Also da ist sehr viel Rhetorik dabei. Die dänische Regierung ist sehr gut darin, auch die dänische Sozialdemokratie ist sehr gut darin, durch harte Projekte auch den skeptischen Teilen der Bevölkerung, die vielleicht in Deutschland dann inzwischen zur AfD abgewandert sind, zu signalisieren, wir kümmern uns um unsere Anliegen. Mhm. Und da sie es gleichzeitig auch noch geschafft haben, die Zahl der Asylbewerber deutlich zu reduzieren, schaffen sie es dann, die Leute zu sich zur Sozialdemokratie zurückzuholen. Jetzt muss man fairerweise sagen, Dänemark hat einen Vorteil. Dänemark ist ein kleines Land in Nordeuropa und
die Grenze.
Großes Land, südlich davon Deutschland. Und wenn Dänemark auf eine sehr harte Politik umstellt, dann werden viele Leute halt in Deutschland bleiben und gar nicht erst nach Dänemark gehen. Die Möglichkeit hat Deutschland.
Ist schon klar, aber ich will trotzdem einmal verstehen, was haben die konkret gemacht? Was war Rhetorik? Das Thema in Dänemark ist ja, wenn man das verfolgt, das ist ja gar nicht 10 Jahre alt. Das ist in Wahrheit 20 Jahre alt. Die haben ganz, ganz früh damit begonnen, ein sehr klares Signal zu setzen, auch sozusagen als aufnehmende Gesellschaft, was wollen wir auch von euch?
Das sind wie häufig viele kleine Maßnahmen. Das eine ist es mit diesem Anti-Ghetto-Gesetz, wie es dann in der öffentlichen Debatte in Dänemark signalisiert wird. Damit macht man natürlich klar auch der Bevölkerung, wir kümmern uns um die Probleme, Herausforderungen, die es bei der Integration ja auch real gibt. Das andere ist, dass man speziell mit ausreisepflichtigen Personen durchaus hart umgeht. Die müssen in Aufnahmeeinrichtungen leben, dauerhaft, auch Monate, Jahre lang. Brutaler sind als deutsche Ausreisezentren. Und man hat auch Sozialleistungen gekürzt. Und so viele Maßnahmen zusammen haben dann dieses Signal in die Welt herausgesendet. Dänemark ist nicht das Land, wo ihr gerne hinwollt. Mit der Folge, dass viele dann halt vielleicht eher nach Deutschland gegangen sind.
Mhm. Noch einmal zurück nach Deutschland. Frau Rielinger kommt aus dem Saarland. Da ist man viel unterwegs. Viel Grenzverkehr, um es mal so zu sagen. Wie läuft das jetzt nach der sogenannten Asylwende?
Naja, wir haben tatsächlich mehr Kontrollen an der Grenze.
Staus? Haben Sie auch mehr Staus?
Es gibt auch mehr Staus. Immer dann, es ist ja nicht im gleichen Maße jeden Tag, aber dann, wenn es stattfindet, gibt es natürlich mehr Staus. Die Pendlerinnen und Pendler freut das nicht wirklich. Es bereitet uns an der Grenze zu Luxemburg, weil es dort nur zwei Grenzübertritte, jeweils über die Mosel, über eine Brücke dort gibt, mehr Schwierigkeiten noch als an den vielen Grenzübertrittstellen in Frankreich. Aber das kann nach meiner Einschätzung in der konkreten Machart nicht die Perspektive sein, wie wir in dem Jahr, in dem wir im Übrigen 40 Jahre Schengen-Verträge miteinander gerade begehen, nächstes Wochenende, Europa gestaltet wissen wollen.
Bringt's was? Einfache Frage.
Na, es gibt natürlich Aufgriffe, aber das ist immer so. Und das war auch vorher, als man vor 40 Jahren entschieden hat, dass man es anders macht, war es immer die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit und wie kriegt man das vernünftig in die Balance. Meine Hoffnung ist ein bisschen ganz pragmatisch betrachtet, wenn auch an der Stelle das Signal mal gesetzt worden ist, dass wir vielleicht einfach zu einer etwas sinnhafteren Ausgestaltung kommen könnten. Mein Vorschlag ist ganz konkret zu sagen, wir machen eine gemeinsame Bestreifung in einem Grenzkorridor. Dann habe ich nicht die Staus punktuell. Es könnte sogar vielleicht das Aufdeckungsrisiko sogar noch erhöhen, wenn man nicht weiß, wann man wen antrifft und all diese Dinge. Also ich glaube, es gibt klügere Modelle, als viele Bundespolizisten auf nicht mehr vorhandene Schlagbäume aufpassen zu lassen. Und da finde ich, sollten wir uns einfach mal hinbewegen.
Sie sagen, das ist kein Modell. Das ist kein Modell. So
wie ich
jetzt
glaube nicht,
machen,
dass es ein Modell für die Zukunft ist. Und spätestens, wenn wir GEAS mal ein Stück weit stärker umgesetzt haben, mit all seinen Schwächen, die es sicherlich auch noch mal hat. Aber es muss ja eine Perspektive geben, um dann noch mal rauszukommen. Die Grenzräume leben ja davon, dass es eine Durchlässigkeit auch gibt und nicht, dass wir noch einmal die Grenzen alle hochziehen, von denen wir ja gehofft hatten, dass wir sie eigentlich überwunden haben.
Wie groß ist da der Frust, Herr Thüm? Sie beschäftigen sich ganz intensiv mit dem Thema. Wie groß ist der Frust gerade bei unseren europäischen Nachbarn?
Die europäischen Nachbarn sind überraschend ruhig. Das liegt aber auch daran, dass wir natürlich über relativ geringe Zahlen reden. Also wir haben das in den deutschen Medien viel jetzt als Topmeldung in den letzten Tagen gehabt, aber es sind weniger als 200 Menschen zurückgewiesen worden in die Nachbarländer, die einen Asylantrag gestellt haben.
Das seitdem sind wir damit begonnen haben.
Massen.
Seitdem wir damit begonnen haben.
Genau, also insgesamt wurden über 2000 zurückgewiesen, aber viele davon haben keinen Asylantrag gestellt, stellen ihn vielleicht doch heute gar nicht mehr, weil sie wissen, sie kommen damit nicht durch. Aber mit Asylantrag wurden nur so ungefähr 200, etwas weniger, zurückgewiesen. Das sind nicht die großen Massen. Und wir wissen nicht, was die Leute machen, nachdem sie zurückgewiesen wurden. Es kann sehr gut sein, dass sie es am nächsten Tag an einer anderen Stelle oder auch beim selben Grenzübergang nochmal probieren. Und das beste Beispiel sind diese drei Somalier, die erfolgreich vor dem Verwaltungsgericht Berlin geklagt haben. Die sind da, nachdem sie das Urteil gewonnen hatten, offenbar zur deutschen Grenze gekommen und wurden da, soweit wir wissen, nicht kontrolliert und sind dann in Berlin irgendwann gewesen und haben dort bei den Behörden vorgesprochen. Das heißt, die haben es halt im zweiten, dritten, vierten Anlauf geschafft und da stand dann die Polizei halt an einer anderen Stelle und dann sind sie durchgekommen. Ich glaube, die Grundsatzfrage, die auch diese drei Einzelfälle sehr gut zeigen, ist, so findet Migration, Asylmigration nach Europa statt, irregulär über die Außengrenzen und dann auf dem Landweg weiter nach Deutschland. Das sind auch gar nicht mehr die Nachbarländer, die irgendwie durchwinken oder denen ein Busticket schicken. Das machen die Leute von alleine, aus eigenem Antrieb und dann schlagen sie auf der deutschen Grenze auf. Und sicherlich hat Frau Rehlinger absolut recht. Es wäre natürlich jetzt illusorisch zu denken, wir könnten dauerhaft und nachhaltig die Migration an der deutschen Grenze steuern. Das wird nicht funktionieren, selbst wenn wir anfangen, wie die Polen oder Litauen, Zäune zu bauen, was wir natürlich auch nicht wollen, sondern solche Zurückweisungen können, wenn überhaupt, nur ein erster Schritt sein. Und meine Hoffnung ist, dass dann jetzt die Regierung dann auch kommunikativ das als Signal nutzt, um den skeptischen Teilen der Bevölkerung deutlich zu machen, wir haben verstanden, wir legen den Hebel um. Aber das ist eben nur der erste Schritt und man macht dann zweite, dritte, vierte Schritte.
Bevor wir gleich mal zur rechtlichen Frage kommen, weil die wirklich spannend ist gerade. Es gibt in dem Zusammenhang zwei interessante Zahlen. Erste Woche, also Dobrindt beginnt mit diesen Zurückweisungen. Da stehen plötzlich 14.000 Bundespolizisten an deutschen Außengrenzen. Am Tag werden weniger als 5 Menschen im Schnitt zurückgewiesen. Aber 1.700, also fast 2.000, stellen im Landesinneren einen Asylantrag. Das heißt, die sind irgendwie anders reingekommen, offensichtlich nicht in Kiefersfelden vorbei, sondern schaffen es irgendwie anders ins Land rein. Das heißt, allein daran sehen Sie, wo das Problem liegt.
Da haben Sie recht, wobei fairerweise muss man sagen, das dauert ein paar Wochen, bis wir das statistisch wirklich richtig sagen können, weil ein Asylgesuch bei der Polizei ist noch nicht dasselbe wie ein Asylantrag beim BAMF. Wir können also erst so in 3-4 Wochen sagen, wie die Relationen wirklich sind. Aber spricht viel dafür, dass es so in die Richtung geht. Wobei meine Vermutung war auch immer, dass bei den Zurückweisungen an der Grenzen, da geht es um Signalwirkung, an Signale an die eigene Bevölkerung und Signale auch an die europäischen Nachbarn, dass Deutschland jetzt eine andere Asylpolitik will, was dann für die SPD vielleicht im Laufe der Legislatur auch noch schwieriger wird mit Debatten, aber auch Signale in die Welt hinaus, weil es ist natürlich illusorisch zu denken, dass ein Afghane, der schon in Österreich ist und unbedingt nach Deutschland will, jetzt wegen der Zurückweisung wieder nach Kabul zurückgeht. Das wird nicht passieren. Der wird auch nicht in Österreich bleiben, der wird kommen. Aber ein Afghane, der noch in der Türkei ist, der wird sich vielleicht jetzt schon die Frage stellen, mache ich mich noch auf den Weg über Griechenland nach Deutschland, wenn es jetzt in Deutschland eine andere Politik gibt.
Es ist interessant, wie unterschiedlich das von Seiten der Politik bewertet wird. Ich habe Frau Redinger eben wahrgenommen, die sinngemäß sagt, funktioniert nicht oder geht so. Rainer Haselhoff sagt, es ist richtig, weil es die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung genauso will. Michael Kretschmer sagt sogar, der sächsische MP, das Land atmet auf. Überall lesen wir, dass Asyleinrichtungen geschlossen werden können, zurückgebaut werden können. Mario Vogt, Thüringen, in den Ländern wird aufgeatmet. Also da atmen sehr viele sehr tief durch. Wir merken das an diesen Zugangszahlen. Zufall, dass die alle in der CDU sind?
Das war das große Wahlkampfversprechen der CDU, CSU im Migrationsbereich, dass man die Zurückweisung macht. Und es ist ja auch ein starkes Signal. Auch, dass wir heute drüber diskutieren, zeigt ja, das ist ein Thema, was mit denen man die Leute erreicht. Und das ist ja die Schwierigkeit, die die Politik sonst in der Migrationspolitik hat. Ganz ähnlich übrigens wie in Teilen der Wirtschaftspolitik, dass alles so super kompliziert ist, dass man an ganz vielen Schrauben drehen muss. Und diese Zurückweisung war ein Instrument, wo die CDU, CSU gesagt hat, damit haben wir einen klaren Wahlkampfschlag. Und die Herausforderung ist jetzt auch kommunikativ, da wieder ein bisschen zurückzubauen, weil das eben nur ein erster vorübergehender Schritt ist, auch wegen der rechtlichen Risiken und dass man dann eben die weiteren Maßnahmen ergreift.
Ich würde, Herr Rypinski, glaube ich, so war es auch nicht gemeint, aber das war nicht nur ein Wahlkampfschlager, sondern das ist ein Thema, das das Land bewegt seit wirklich vielen Jahren. Das Asylrecht, Einwanderungsrecht ist unvorstellbar kompliziert, häufig überlagert dann europäisches Recht, deutsches Recht und so weiter. Das heißt, es ist ein Dickicht an Gesetzgebung und man steigt im Grunde kaum noch durch. So dass auch Verfassungsrechtler sagen, wir müssen diesen Knoten irgendwann mal zerschlagen, damit wir irgendwann mal wieder Asyl auf das zurückführen können, was es eigentlich ursprünglich mal war. Wie groß ist sozusagen die Sorge jetzt auch in der Regierung, in der CDU, dass das nicht funktioniert? Weil da geht es eben nicht nur um einen Wahlkampfschlager, da geht es schon auch um sozialen Frieden in diesem Land. Da geht es um mehr, da geht es um eine strukturelle Überforderung. Wir hatten die Landräte und Bürgermeister alle immer wieder hier sitzen, die das Land auf Land ab beklagen, egal welcher Couleur.
Wobei mit Wahlkampfschlager meine
ich schon klar, ich habe schon verstanden.
Und nicht, dass man
thematisiert hat. Genau.
Also wir haben doch alle eine Sache gelernt, nämlich dieses Thema ist so komplex, dass es sich eigentlich nicht mit einfachen oder klar definierbaren Kennzeichen oder Maßnahmen lösen lässt, sondern dass es so komplex ist, dass es manchmal auf erstaunliche Weise nach oben geht und manchmal auf erstaunliche Weise auch nach unten geht. Und ich glaube, dieser Punkt Psychologie ist ein ganz entscheidender. Und da hat die Bundesregierung natürlich schon einiges geschafft an Signalen. Da geht es ja auch darum, um Versorgung von denjenigen, die hier sind, dass es einfach etwas weniger reizvoll vielleicht ist, sich für Deutschland zu entscheiden, statt für ein anderes Land, wenn es nach Europa geht. Und diese Psychologie ist, glaube ich, da. Ich meine, die Union lernt natürlich schon, dass diese Rhetorik von Staatsversagen bei jedem Vorfall, den es gab, bevor die Union den Kanzler gestellt hat, ihr jetzt am Ende selber ein Stück weit auf die Füße fällt, weil sie jetzt das Problem lösen muss. Aber die Erkenntnis, dass etwas passieren muss in diesem Bereich, weil es eines der am größten definierten Probleme in der Bevölkerung war, das, finde ich, hat die Union jetzt schon mal aufgegriffen. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wie weit geht
nach dem
das
Urteil,
dann?
Nach dem Urteil in Berlin?
Das ist ein Urteil, das kann man noch so akzeptieren. So. Aber die SPD sitzt natürlich in einigen Bereichen, bei den Jusos, auch bei der Parteilinken, schon und die gucken schon auf alle weiteren Urteile, die kommen. Und dieser Konflikt wird aufbrechen. So, und dann muss es einen Konsens geben in der Regierung, damit man sich nicht wieder in diesem Thema zerstreitet. Denn das wissen, glaube ich, alle, dass das größte Konjunkturprogramm am Ende für die AfD ist.
Herr Thüm, das, was da jetzt passiert ist, dieses Urteil, das war im Grunde mit Ansage. Ich hatte immer wieder hier Menschen sitzen, Experten wie Sie, auch Gerald Knaus ist der andere, die immer wieder sagten, wir verstehen das und es ist richtig, dass wir reagieren müssen, dass wir was tun müssen. Aber so wird es nicht gehen. Das werden Gerichte kassiert. Das war wirklich mit Ansage und es ist genau so gekommen. Wie gefährlich wird das jetzt politisch?
Das kommt darauf an, wie die politische Strategie ist. Und wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass die CDU-CSU von Anfang an klarer macht, es ist ein erster Schritt, den man vorübergehend macht.
Vorübergehend.
Und es ist nur eine Brücke hin zu anderen Maßnahmen. Das hat man vielleicht im Wahlkampf auch versäumt. Da hat man von dauerhaften Grenzkontrollen gesprochen, suggeriert, dass man mit diesen Zurückweisungen per se schon die Wende erreicht. Das kann aber nur der Startschuss für eine Änderung in der Asylpolitik sein, wo es dann sehr viel mehr braucht. Und wo ich persönlich auch tatsächlich ein bisschen enttäuscht bin, ist, dass man das juristisch schlecht vorbereitet hat. Es gibt einige, die gesagt haben, es ist ganz einfach, das steht im deutschen Gesetz, um Europarecht müssen wir uns nicht kümmern. Und weil das funktioniert sowieso nicht. Und diese juristische Strategie, Teile der Bundespolizei und auch Teile der CDU, CSU, angefeuert von zwei ehemaligen Verfassungsrichtern, haben daran geglaubt. Das hat jetzt Schiffbruch erlitten. Und jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Das ist diese Ausnahmeklausel in den europäischen Verträgen, wo man offenbar bisher keine vernünftige Begründung vorbereitet hat. Das wird jetzt nachgeliefert werden. Und das ist jetzt die juristische Hoffnung, die Herr Dobrindt und die Regierung auch noch haben können, dass, wenn man die liefert, dass dann die Gerichte zumindest nicht mehr ganz so klar in der Ansage
sind. Wie kann das sein, dass man sowas so juristisch schlampig vorbereitet? Wie kann das sein? Auch Ihre Kollegen, die sagten alle, das, was wir da in Deutschland dazu haben an Gesetzgebung, das ist im Grunde totes Recht. Es ist Europarecht, um das man sich da kümmern muss. Und deswegen muss man dort konsistent argumentieren. Das ist offenbar nicht passiert.
Das war auch immer meine Position. Und das müssen Sie letztlich die CDU-CSU, Herrn Merz und jetzt natürlich Herr Dobrindt fragen, warum das nicht anders vorbereitet wurde.
Markus Söder saß neulich hier und sagte, machen Sie sich keine Sorgen, machen Sie sich keinen Kopf, das geht durch.
Das ging bei der Maut auch super, ne?
Ja, aber die Antwort ist doch, zitiere nur.
Er sagte das so nach dem Motto, das werden wir hinkriegen. Wir werden das juristisch sauber begründen können.
Ja. Ich glaube, man hat schon noch eine Chance. Man muss jetzt halt eine ordentliche Begründung nachreichen. Und dann ist in keinster Weise garantiert, dass die Gerichte das mitgehen. Aber man hat noch eine Chance, 20-30%, 40%, wenn ich mich festlegen würde, dass die Gerichte sagen, zumindest vorübergehend akzeptieren wir das. Und die Begründung wäre in der Sache nicht die Asylantragszahlen, weil die gehen ja in der Tat schon länger zurück, sondern die Begründung wäre die Herausforderung, die man bei der mittel- und langfristigen Integration hat. Und die sind ja schon immens im Arbeitsmarkt, im Bildungssystem, im Wohnungsmarkt, auch im Gesundheitswesen.
Schule.
Das hat ja auch dann mittelbar mit Wirtschaft zu tun, weil ich höre häufig das Argument, wir brauchen dringend Arbeitskräfte. Und das ist doch super, da kommen Leute über das Asylsystem. Das ist auch richtig, da sind viele qualifizierte und motivierte Leute dabei. Aber es ist eben auch nicht die große Masse. Viele davon können eben kein Deutsch, haben in der Heimat keinen Schulabschluss, keine Berufsausbildung. Deswegen die Idee, wir tun über die Asylmigration unser Fachkräfteproblem lösen. Bei allen Erfolgen, die es im Einzelfall gibt, das wird nicht funktionieren.
Herr Schulerich, sehen Sie auch so?
Ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Ich sage, also aus ökonomischer Sicht ist ein ganz großes Problem an dieser Migrationsdebatte, die wir gerade haben, dass sie uns den Blick auf die eigentliche Migrationsdebatte, die wir haben müssten, verstellt, nämlich die Zuwanderung in unseren Arbeitsmarkt von Fachkräften, eine Zuwanderung, die in unserem eigenen ökonomischen Interesse ist. Gerade geht das alles zusammen.
Genau. Wir werfen ja Asyl und Einwanderung alles gerade in einen Topf, aber das ist ein Zustand, den die deutsche Politik so letzten Endes hat stehen lassen.
Und das macht es total schwer. Ich nehme das auch wahr in den Gesprächen, jetzt die richtigen Schritte einzuleiten, um eine wirklich gezielte Zuwanderungspolitik auf die Beine zu stellen, die wir brauchen. Da sind jetzt einige Dinge passiert, aber es ist immer noch sehr bürokratisch, sehr langwierig, setzt auf die Anerkenntnis von ausländischen Berufsabschlüssen, die dann übersetzt ins Papier, beglaubigt Deutsch, und es dauert alles viel zu lange. Also es nimmt uns die Flexibilität und die Geschwindigkeit, denn wir stehen ja auch im globalen Wettbewerb um diese Fachkräfte, und wenn das alles so lange dauert, kommen die nicht. Aber diese ganze Debatte gerade zu führen, ist quasi unmöglich, weil bei dem Wort Zuwanderung alle Ohren zugehen.
Naja, weil auch Bärbel Baas, die Arbeitsministerin, sagt, da gibt es mafiöse Strukturen. Da haben wir es zu tun mit Sozialbetrug im großen Stil. Seit 10 Jahren.
Gibt's alles, das stimmt. Und trotzdem.
Und für die deutsche Öffentlichkeit sieht es so aus, okay, warum fällt denn das jetzt auf? Warum machen wir uns da nicht mal früher ehrlich an dem Punkt?
Ja, ich glaube, aufgefallen ist es wahrscheinlich schon immer. Ich würde sagen, ja, es gibt das Versäumnis, dass man erstens die Frage der Anstrengung durch die Flüchtlingswellen der letzten Jahre unterschätzt hat für die Gesellschaft und was es für Schlussfolgerungen dafür geben muss. Zweitens ist das Thema Migration nicht im Sinne von, wie gelingt Integration, intensiv genug bearbeitet worden. Also wenn wir die Frage der Integration genauso intensiv diskutiert hätten wie die Frage von Zurückweisung, dann wären vielleicht auch schon da bessere Fortschritte erzielt worden. Und eben die Trennung, die jetzt eben angesprochen worden ist, sagen wir, Asylrecht ist sozusagen bezogen auf die Gruppe der Menschen, die unsere Hilfe brauchen. Und die Arbeitsmigration ist die Gruppe der Menschen, bei denen wir sagen, deren Hilfe brauchen wir. Und dadurch, dass wir aber ein einheitliches Bild in Deutschland zeichnen, funktioniert das eben Frau nicht, dass Redinger, diese Menschen sich eingeladen fühlen. Denn die streben gar nicht per se alle nach Deutschland. Also die gehen vielleicht auch in Länder, wo man besser mit Englisch klarkommt als bei uns. Und bei uns gibt's eben auch diese bürokratischen Hürden, wo wir einfach besser und auch schneller werden müssen. Und wenn uns das noch mal ein bisschen besser gelingt, dann, glaube ich, nützt das eine und wir sind kein Totalausfall an der anderen Stelle. Und letzte Bemerkung ist, ich glaube, dass neben der Frage, dass es diese wirtschaftlichen Impulse braucht, dass die zweite große Aufgabe der Bundesregierung ist, für einen gesellschaftlichen Frieden in der Frage der Migration zu sorgen.
Und darf ich noch mal fragen, diese Art von sich ehrlich machen, auf die haben wir lange gewartet. Sie haben gerade eine Formel benutzt, ich bin richtig zusammengezuckt, von Thomas Oppermann, dem verstorbenen Thomas Oppermann, SPD-Mann, der für genau diese Formulierung in ihrer Partei politisch fast geschlachtet worden wäre.
Okay.
Für genau diese Formulierung.
Na, dann hoffe ich, dass ich es überlebe.
Aber Sie verstehen, was ich meine. Er hat sich an dem Punkt damals vor Jahren schon ehrlich gemacht und sagte, Asyl ist für Leute, die uns brauchen und Einwanderung ist für Leute, die wir brauchen. Das war in Ihrer Partei nicht sagbar.
Das weiß ich nicht. Also
er
hat mir
das selber hier erzählt.
Okay, also in den letzten Jahren ist es kein Problem. Es ist sagbar. Es ist auch die Sicht der Dinge. Ich finde es auch richtig, dass wir das in diesem Sinne tatsächlich auch so angehen. Und ja, man muss, glaube ich, ein Stück weit auch lernen und muss diese Fragen des Missbrauchs ansprechen können, ohne dass man Gefahr läuft, anderen Wasser auf die Mühlen zu geben. Aber indem ich es auch vielleicht zu oft verschwiegen habe, dass es Missbrauch gibt, war es auch Wasser auf die Mühlen dergleichen. Genau. Weil die Leute gesagt haben, ich sehe doch, dass dieser Missbrauch stattfindet. Genau. Warum negiert ihr das? Warum sagt ihr, dass das nicht sein darf? Und deshalb sagt ihr es nicht. Ich glaube, diesen Fehler darf man einfach nicht fortsetzen. Man darf ihn nicht wiederholen. Man muss das klar machen, aber man darf es eben auch nicht pauschalieren. Also ich glaube, das ist auch vollkommen
klar. Wie lange haben wir den Fehler gemacht?
Naja, wir hatten natürlich vor der großen Migrationswelle 15, 16 niemals die gleichen Zahlen. Das muss man einfach sagen. Deshalb war die Häufigkeit nicht so. Und deshalb ist auch die Frage, weiß nicht, wie Herr Thüm das sieht, dass Dublin ja nie so wahnsinnig konsequent funktioniert hat, auch nicht aufgefallen, weil es nicht die großen Fallzahlen auch gegeben hat. So, deshalb ist jetzt auch GEAS eigentlich ein richtiger Ansatz, wenn er richtig umgesetzt würde. Stabile Außengrenzen, das war im Übrigen die eine Säule des Schengen-Abkommens.
Naja, das war immer
die
Idee.
Gesagt, je besser die Außengrenzen funktionieren in Europa, desto...
Das war ein Versprechen.
Genau.
Das politische Versprechen war, wir machen die Grenze in Europa auf. Und weil sich Leute Sorgen gemacht haben, hat man gesagt, aber dafür machen wir sie außen richtig zu. So, und den Teil haben wir dann irgendwann...
Und das hat nie so ganz funktioniert, aber es waren auch nicht die großen Zahlen, die uns überfordert haben. Und dann kamen große Zahlen und sozusagen das Thema, dass wir nicht richtig auf die Frage der Integration reagiert haben. Wir haben gedacht, das wird schon irgendwie funktionieren mit der Arbeitsmarktintegration und dort, wo es nicht funktioniert, akzeptieren wir es dann. Das, glaube ich, kann man so nicht laufen lassen.
Ich glaube, das Grundproblem geht viele Jahrzehnte eigentlich schon zurück, weil wir viel zu lange darüber diskutiert haben, ob wir ein Einwanderungsland sind. Und Teile auch von den linken Progressiven, auch der SPD, haben gedacht, wir sind Einwanderungsland. Deswegen ist Einwanderung und Migration immer gut. Man darf auch nicht so restriktiv sein, weil wir sind ja Einwanderungsland. Und die CDU-CSU hat viel zu lange gesagt, wir sind kein Einwanderungsland. Und damit haben wir nicht verstanden, dass Einwanderungsländer ja keine offenen Grenzen haben, sondern die haben Regeln, die versuchen das zu gestalten, die versuchen ihr Eigeninteresse durchzusetzen, aber sie versuchen auch, natürlich humanitäre Verantwortung gerecht zu werden und deswegen braucht es beides. Es braucht Einladung, es braucht Schutzgewährung, aber es braucht auch gerade im Asylbereich eine intelligente Restriktion für die Zurückweisung, allenfalls ein Status sind, wo dann GEAS weitere Schritte sind, kann man deutlich drüber hinausgehen, weil da wird genauso wie Dublin nie funktioniert hat, richtig GEAS wird genauso gut oder schlecht funktionieren. Also ich glaube, das müssen wir verinnerlichen, dass wir als Einwanderungsland Migration steuern und dass es nicht illegitim ist, dass man da auch Regeln hat und durchsetzt.
Müssen wir, weil Sie schon am Ende der Zeit sind, Herr Thüm, mit der Bitte nochmal um kurze Antwort, müssen wir uns dann auch ehrlich machen und sagen, Sie beschreiben das so und sagen, da gibt's andere, die machen gerade für uns die Arbeit. Tunesien ist zum Beispiel so ein Land. Da passieren furchtbare Dinge. Und das lassen wir einfach so laufen und sagen, guck mal, die Zahlen gehen doch runter. Aber das ist in Wahrheit das, was gerade funktioniert, unter Anführungszeichen.
Genau. Der Hauptgrund, warum die Zahlen sinken, ist gar nicht so sehr die Maßnahmen der letzten Regierung, ist auch nicht das, was die neue Regierung jetzt macht. Das hat alles einen Einfluss. Aber das wirklich Entscheidende ist, was entlang der Reiserouten stattfindet. Und da ist in Nordafrika, in der Türkei, in Marokko, da werden überall sehr restriktive Politiken implementiert. Teilweise, weil die Länder das selber wollen. Teilweise auch, weil europäische Regierungen seit Jahren dorthin fliegen und denen sagen, wir schaffen das in Europa nicht, weil unser Asylrecht ist so großzügig, so kompliziert. Aber wenn ihr die Leute daran hindert, nach Europa zu kommen, dann sind wir aus dem Schneider. Das Problem ist nur, das kann man innenpolitisch nicht gut verkaufen. Innenpolitisch braucht man andere Maßnahmen, um auch die skeptischen Teile der Bevölkerung denen zu signalisieren, wir machen was. Und das ist auch das, was Angela Merkel vor 10 Jahren wahrscheinlich falsch gemacht hat. Die hat verstanden, man muss entlang der Routen ansetzen. Da war sie durchaus hart und restriktiv. Aber sie hat innenpolitisch einen auch Begrenzungs- und Restriktionssignal verweigert, was dann dazu geführt hat, dass Teile der Bevölkerung den Glauben verloren haben.
Also, danke Ihnen allen ganz herzlich. Wir haben noch viel zu tun. Wir sollten das demnächst weiter diskutieren. Zumindest reden können wir darüber. Mehr ist leider nicht drin. Danke Ihnen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.